3 Abendstudio.
Heute mit dem Radiomuseum. Meine Damen und Herren, Sie hören eine weitere Sendung der Reihe Der unbekannte Günter Eich. Günter Eich, geboren 1907 in Lebus an der Oder, gestorben 1972 in Salzburg, gehört zu den bekanntesten und produktivsten Hörspielautoren der deutschen Literatur. Sein erstes Hörspiel, Ein Traum am Etzengohl, entstand 1932 und gehört noch in die Frühgeschichte des Rundfunks. Das letzte Hörspiel, Zeit und Kartoffeln, wurde im Todesjahr 1972 erstmals gesendet. Dazwischen liegen 4 Jahrzehnte und mehr als 40 Hörspiele, von denen zahlreiche zum gleichsam kanonischen Bestand der Hörspielliteratur gehören. Etwa Träume von 1950, Die Stunde des Huflattichs 1956, Die Brandung von Setúbal 1957 und der Tiger Yusuf in 2 Fassungen 1952 und 1959. Diese Stücke sind weithin bekannt und erschienen auch immer wieder in den Programmen der Hörspielredaktionen. Das gilt nicht für einige hörspielähnliche Arbeiten Eichs, die Mitte der 50er Jahre entstanden. Damals hat er für den Nordwestdeutschen Rundfunk und späteren Norddeutschen Rundfunk 2 Sendereihen mit jeweils 10 Folgen geschrieben. Die zweite Reihe trug den Titel Fantastische Geschichten und enthielt Hörspielbearbeitungen von berühmten Erzählungen der Weltliteratur, etwa von Kipling, Gogol, Tanja Blixen und Wilhelm Hauff. Diese Sendungen aus dem Jahr 1956 haben wir in den zurückliegenden Monaten im Radiomuseum wiederholt. 1954 entstand die Reihe Die schönsten Geschichten aus 1001 Nacht, mit insgesamt 10 Sendungen, von denen 9 erhalten sind. Sie werden bis zum Juni nächsten Jahres im Radiomuseum in lockerer Folge gesendet. Heute zum Auftakt Abu Mohammed der Faulpelz. Erstmals gesendet am 5. September 1954 und seither nicht wiederholt. Regie führte Hans Rosenbauer.
In der Stadt Basra lebte einmal ein Mann, der hieß Abu Mohammed, und die Leute nannten ihn den Faulpelz. Wenn er an heißen Tagen schlief und die Sonne über ihn kam, war er zu faul aufzustehen und von der Sonne in den Schatten zu gehen. Als er 15 Jahre alt war, starb sein Vater. Der war Schröpfer in einem Badehause gewesen und hinterließ ihm nichts. Doch Abu Mohammed blieb so faul, wie er gewesen war. Seine Mutter diente bei Leuten, und so konnte sie ihm zu essen und zu trinken geben, während er auf der Seite lag. Eines Tages aber begab es sich, dass seine Mutter in seine Kammer trat.
Lieber Sohn, ich habe gehört, dass der Scheich Abu el-Musaffa beschlossen hat, eine Reise nach China zu machen. Du weißt, er liebt die Armen und ist ein wohltätiger Mann. Also, mein Sohn, nimm diese 5 Dirhams und lass uns zu ihm gehen und ihn bitten, dass er dir dafür im Lande China etwas kauft. Vielleicht wird dir daraus durch die Güte Allahs des Erhabenen Gewinn erwachsen.
Dann müsste ich ja aufstehen.
Ich schwöre dir, Sohn, bei Allah, wenn du nicht aufstehst und mit mir gehst, so werde ich dir nie mehr etwas zu essen oder zu trinken geben.
Ach, du weißt doch, dass ich faul bin. Ja. Bring mir die Schuhe.
Hier.
Zieh sie mir an.
Stell dir vor, es könnten ja aus den 5 Dirhams 50 werden.
Ach, was habe ich davon, mir das vorzustellen? Und jetzt stütze mich, damit ich gehen kann.
An diesem Tage sahen viele Leute Abu Mohammed zum ersten Mal aus dem Hause gehen. Seine Mutter stützte ihn, während er über die Säume seines Gewandes stolperte. Es dauerte lange, bis sie zum Ufer des Stromes gelangten. Dort begrüßten sie den Scheich und Abu Mohammed sprach:
Oheim Abu el-Mustafa, ich bitte dich, nimm diese Dirhams und kaufe mir etwas dafür im Lande China. Vielleicht wird Allah mir daraus Gewinn erwachsen lassen.
Im Namen Allahs, gib mir die Dirhams, mein Sohn.
Abu Mohammed kehrte mit seiner Mutter nach Hause zurück, während der Scheich Abu el-Mustafa sich auf die Reise begab, zusammen mit einer Schar von Kaufleuten. Eines Tages, am Ende der Reise, legten sie bei einer Insel an und die Kaufleute gingen an Land, um dort Einkäufe an Edelmetallen, Perlen und anderen Dingen zu machen. Da sah Abu el-Mustafa einen Mann sitzen, der eine große Anzahl von Affen bei sich hatte. Unter diesen war auch ein Affe, dem die Haare ausgerupft waren. Und jedes Mal, wenn der Besitzer der Affen nicht Acht gab, fielen die anderen über den gerupften Affen her, prügelten ihn und jagten ihn auf ihren Herrn zu. Der aber erhob sich, schlug sie und band sie fest und bestrafte sie so dafür. Als der Scheich Abu el-Mustafa jenen Affen sah, hatte er Mitleid mit ihm und fragte seinen Besitzer:
Willst du mir diesen Affen verkaufen?
Was bietest du?
Ich habe 5 Dirhams bei mir, die einem armen Knaben gehören. Willst du mir den Affen dafür verkaufen?
Gut, der Verkauf ist abgeschlossen. Und Allah segne ihn dir.
Die Diener des Scheichs nahmen den Affen mit und banden ihn auf dem Schiffe fest. Darauf spannten sie die Segel und fuhren zu einer anderen Insel, bei der sie wiederum anlegten. Dort kamen die Taucher an Bord, die nach Edelmetallen, Perlen, Juwelen und ähnlichen Dingen tauchten. Die Kaufleute gaben ihnen Geld dafür. Als der Affe ihnen beim Tauchen zusah, machte er sich von den Fesseln frei, sprang über Bord und tauchte unter. Abu el-Mustafa und seine Leute gaben den Affen verloren. Aber plötzlich, als die Schar der Taucher wieder hochkam, erschien auch der Affe mit ihnen auf der Oberfläche. Er hatte die Hände voll von den kostbarsten Juwelen und die warf er vor Abu el-Mustafa nieder. Da staunten alle und vermeinten, dass in dem Affen ein Geheimnis verborgen sei. Nachdem sie die Segel wieder gespannt hatten, fuhren sie weiter, bis sie zu einer Insel gelangten mit Namen Insel der Neger. Dort wohnen Schwarze, die das Fleisch der Menschen fressen. Als die Schwarzen sie sahen, fielen sie über sie her und holten alle vom Schiff herunter. Dann fesselten sie ihnen die Hände auf den Rücken und schleppten sie vor den König. Der befahl ihnen, eine Anzahl von den Kaufleuten zu schlachten. Und nachdem sie das getan hatten, fraßen sie ihr Fleisch auf. Die übrigen Kaufleute verbrachten die Nacht gefesselt und in Todesangst. Als es Mitternacht geworden war, kam der Affe zu Abu el-Mustafa und befreite ihn von seinen Fesseln.
Allah sei gelobt.
Hey, ja? Hilf auch uns, Abu el-Mustafa.
Mich hat niemand anderer als dieser Affe befreit. Und ich zahle ihm dafür 1000 Dinare.
Ebenso zahlen wir ihm jeder 1000 Dinare, wenn er uns befreit.
Da trat der Affe zu ihnen und löste einem nach dem anderen die Fesseln, bis er sie alle davon befreit hatte. Die Kaufleute eilten zu dem Schiff, stiegen hinauf und fanden, dass es unversehrt war und nichts auf ihm fehlte. Da setzten sie die Segel und stachen in See. Jeder von ihnen aber händigte Abu el-Mustafa 1000 Dinare aus, und dieser selbst tat auch 1000 Dinare hinzu. So kam für den Affen eine große Summe Geldes zusammen. Sie fuhren weiter, bis sie die Stadt Basra erreichten.
Steh auf! Los, los! Steh auf!
Was ist denn los?
Scheich Abu el-Mustafa ist heimgekehrt. Geh zu ihm hin und frag ihn, was er dir gebracht hat.
Och, du verlangst Unmögliches von mir, Mutter.
Eile, mein Sohn, dass wir bald wissen, was aus den 5 Dirhams geworden ist.
Oh, ja, ja. Stütze mich, Mutter.
Und Abu Mohammed ging zum Strom hinunter und stolperte dabei über den Saum seiner Kleider. Als er aber zu seiner Mutter zurückkehrte, hielt er einen kahlköpfigen Affen an der Hand und sprach:
Immer wenn ich schlafen will, sagst du zu mir, ich soll aufstehen und Handel treiben. Da, da, sieh dir selber an, was ich um 5 Dirhams für eine Ware erworben habe.
Einen Affen?
Ja, das muss eine besonders wertvolle Ware sein.
Da, das sieh nur, mein Sohn, da kommt Abu el-Musaffa selbst.
Kommt er zu uns?
Seine Sklaven schleppen Kisten herbei.
Zu uns? Mein Sohn, Allah hat dir diesen Reichtum beschert als Gewinn aus den 5 Dirhams. Meinst du den Affen, Scheich? Ich meine die Kisten. Sie sind voller Geld. Hier sind die Schlüssel. Alles, was darin ist, ist euer.
Hörst du das, Sohn? Allah hat dich gesegnet. Drum lass ab von deiner Faulheit, geh zum Bazar und treibe Handel.
Und wirklich, Abu Mohammed schüttelte seine Trägheit ab und eröffnete einen Laden im Bazar. Der Affe aber saß immer neben ihm auf seinem Divan. Wenn er aß, so aß er mit ihm. Wenn er trank, so trank er mit ihm. Doch jeden Tag pflegte er vom Morgengrauen bis zur Mittagszeit zu verschwinden. Dann kehrte er wieder und trug einen Beutel mit 1000 Dinaren in der Hand. Und wenn er den neben Abu Mohammed hingelegt hatte, setzte er sich. Das tat er eine ganze Zeit hindurch, bis sich großer Reichtum bei Abu Mohammed angehäuft hatte. Der erwarb Häuser und Ländereien, pflanzte Gärten und kaufte Mameluken, Sklaven und Sklavinnen. Nun begab es sich eines Tags, als er mit dem Affen neben sich auf dem Divan saß, dass dieser sich plötzlich nach rechts und nach links wandte und auf einmal begann er zu sprechen.
Abu Mohammed, erschrick nicht. Ich will dir von mir erzählen. Ich bin ein Marid vom Geschlechte der Geister. Aber ich bin zu dir gekommen, weil du in solcher Not warst. Du, der du heute nicht mehr die Fülle deines Reichtums ermessen kannst. Nun habe ich ein Anliegen an dich. Und daraus soll dir Gutes kommen.
Was für ein Anliegen?
Ich möchte dich mit einem Mädchen vermählen, das so schön wie der Vollmond ist.
Und was müsste ich dazu tun?
Lege morgen früh prächtige Gewänder an. Besteige dein Maultier mit dem goldenen Sattel und begib dich zum Bazar der Futterhändler. Dort frage nach dem Laden des Scherifen und sprich zu ihm.
Ich grüße dich, Scherif.
Bist du nicht Abu Mohammed, der Faulpelz?
Der bin ich.
Hast du ein Anliegen an mich?
Ja, Scherif.
So sprich.
Ich komme zu dir als Freier, der um deine Tochter wirbt.
Du kommst zu mir als Freier? Du hast ja weder Abkunft noch Adel.
Sieh her, Scherif. Ich habe hier 1000 Dinare in rotem Gold. Das ist meine Abkunft und mein Adel.
Wir rühmen uns, vom König Salomo selbst abzustammen.
Der beste Adel, Scherif, ist der Reichtum. Also, willst du meinen Antrag annehmen?
Wenn es denn sein muss.
Ich danke dir, Scherif.
Einen Augenblick. Wenn es denn sein muss, wollte ich sagen, verlange ich von dir noch 3000 Dinare.
Ich höre und gehorche, Scherif.
Abu Mohammed schickte einen seiner Mamelucken nach Hause, der alsbald mit dem verlangten Geld wiederkam. Als der Scherif das Geld kommen sah, setzte er den Ehevertrag zwischen Abu Mohammed und seiner Tochter auf. Der Hochzeitstag sollte 10 Tage später sein. Abu Mohammed ging nach Hause und erzählte dem Affen alles, was geschehen war. Als nun der 10. Tag herannahte, sagte der Affe:
Ich habe ein Anliegen an dich, Abu Mohammed.
Was für ein Anliegen?
Wenn du es erfüllst, wirst du alles von mir erhalten, was du dir wünschen kannst.
Also sprich.
An der Rückwand der Halle, in der du zu der Tochter des Scherifen hineingehen wirst, befindet sich eine Kammer. An der Kammertür ist ein Ring aus Kupfer. Die Schlüssel hängen darunter. Nimm die Schlüssel und öffne die Tür. Dann wirst du drinnen eine eherne Truhe finden mit 4 Talismanen in Gestalt von Fähnlein an den Ecken. Mitten in der Truhe ist ein Becken voll von Gold. Auf ihrer einen Seite sind 11 Schlangen, auf der anderen liegt ein Messer. In dem Becken aber ist ein weißer Hahn mit gespaltenem Kamm festgebunden. Nimm das Messer ab und schlachte damit den Hahn. Schneide die Fähnlein ab und wirf die Truhe um. Darauf geh zu deiner jungen Gemahlin und nimm ihr das Mädchentum. Wirst du die Kammer öffnen und alles tun, wie ich es dir gesagt habe?
Ich will alles tun, wie du mir gesagt hast.
Am 10. Tag ging Abu Mohammed in das Haus des Scherifen, trat in die Halle ein und schaute nach der Kammer, die ihm der Affe beschrieben hatte. Als er dann mit seiner jungen Frau allein war, erstaunte er ob ihrer Schönheit und Lieblichkeit und ihres Wuchses Ebenmaß. Ihre Anmut war so groß, dass keine menschliche Zunge sie zu schildern vermag. So hatte er denn hohe Freude an ihr. Um die Mitternacht aber, als seine junge Frau schlief, erhob er sich, nahm die Schlüssel und öffnete die Kammer. Er fand die eherne Truhe, die 4 Talismane in Gestalt von Fähnlein an den Ecken, das Becken war voll von Gold, die 11 Schlangen auf der einen Seite, auf der anderen das Messer. Er fand den Hahn mit dem gespaltenen Kamm und schlachtete ihn, schnitt die Fähnlein ab und warf die Truhe um. Da aber erwachte die Jungfrau. Und als sie die Kammer geöffnet und den Hahn geschlachtet sah, rief sie:
Abu Mohammed! Abu Mohammed! Was hast du getan? Jetzt holt mich der Dämon!
Ehe Abu Mohammed sich von seinem Schrecken erholen konnte, war der Dämon ins Haus gedrungen und hatte die junge Frau geraubt. Und die Bewohner des Hauses kamen zusammen und der Scherif schlug sich weinend die Hände vors Gesicht.
Was hast du getan, Abu Mohammed? Ist das dein Dank?
Oh, Sheriff, ich wusste nicht, dass ich etwas zu unserem Schaden tat.
Ich hatte den Talisman dort in der Kammer bereitet, weil ich um meine Tochter besorgt war. Er hat sie schon seit 6 Jahren holen wollen, aber er hat es nie tun können.
Oh, Sheriff, ich habe es nicht gewusst.
Du kannst jetzt nicht länger bei uns bleiben.
Oh, Sheriff,
geh deiner Wege.
Abu Mohammed verließ das Haus des Scherifen und ging in seine eigene Wohnung. Dort suchte er nach dem Affen, aber er entdeckte keine Spur mehr von ihm.
Du suchst umsonst, mein Sohn.
Sag mir, wo er ist, Mutter.
Ich weiß es nicht. Plötzlich hat sich der Himmel verfinstert und ein schwefelgelber Blitz fuhr ins Zimmer, sodass ich ohnmächtig zu Boden fiel. Als ich wieder zu mir kam, war der Affe verschwunden, der vorher auf dem Divan gehockt hatte. Es war nichts mehr von ihm übrig als ein schwefliger Gestank.
Jetzt weiß ich es. Er war der Dämon, der meine Frau geraubt hat. Er hat mich überlistet, sodass ich den Zauber der Talisman und des Hahnes brach, der Dinge, die ihn hinderten, sie wegzuholen.
Er hat dich mit Wohltaten in Sicherheit gewiegt, bis du ihm ganz vertraut hast.
Ach, wäre ich faul geblieben, Mutter, so wäre mir das nicht passiert. Und ich müsste jetzt nicht darüber nachdenken, was ich tun soll.
Und Abu Mohammed bereute sein Tun, zerriss seine Kleider und zerschlug sich das Gesicht. Die Welt ward ihm zu eng. Und er machte sich auf und verließ die Stadt und ging in die Wüste. Er zog dahin, bis es Abend ward, ohne dass er wusste, wohin ihn seine Füße trugen. Während er den Gedanken seiner Verzweiflung nachhing, kamen plötzlich 2 Schlangen auf ihn zu, eine schwarze und eine weiße, die miteinander kämpften. Da hob er einen Stein vom Boden auf, warf ihn auf die schwarze Schlange und tötete sie damit, denn sie war es, die der Weißen nachstellte. Nun glitt die weiße Schlange davon, blieb eine Weile verschwunden und kehrte dann mit 10 anderen weißen Schlangen zurück. Alle stürzten sich auf die tote Schlange und zerrissen sie in Stücke, bis von ihr nur noch der Kopf übrig blieb. Dann glitten sie wieder ihrer Wege dahin, während Abu Mohammed, da wo er war, vor Müdigkeit zu Boden sank. Indem er so dalag und über sein Schicksal nachdachte, hörte er auf einmal eine Stimme, obwohl er keine Gestalt gewahrte. Und die Stimme sprach:
Lass nur das Schicksal mit verhängten Zügeln jagen und sorgenlos verbringe deine Nacht.
Es gibt keine Majestät und es gibt keine Macht außer bei Allah, dem Erhabenen und Allmächtigen. Wer spricht da?
Sei ohne Furcht vor Satans Trug und List. Wir sind ein Volk, bei dem der rechte Glaube ist.
Tu mir kund, wer du bist.
So will ich mich dir zeigen.
Oh, du bist ein Mensch?
Ich habe die Gestalt eines Menschen angenommen. Aber fürchte dich nicht. Wir sind ein Volk der gläubigen Dämonen. Und deine gute Tat ist uns berichtet worden.
Ich habe nur eine schlimme Tat begangen.
Bist du nicht Abu Mohammed, der Faulpelz?
Der bin ich.
Wisse, ich bin der Bruder der Weißen Schlange, deren Feind du getötet hast. Wir sind 4 Brüder von einem Vater und von einer Mutter. Und wir alle sind dir für deine Güte dankbar. Wenn du einen Wunsch hast, so tue ihn mir kund, dass wir ihn dir erfüllen.
Ich habe einen sehr großen Wunsch, denn ein gewaltiges Unglück ist mir widerfahren.
Ich kenne es, Abu Mohammed. Wisse, jener, der in Gestalt eines Affen war und solche Tücke an dir verübte, gehört zum Volk der ungläubigen Dämonen. Hätte er diese List nicht angewandt, so hätte er die Jungfrau nie und nimmer entführen können. Er liebte sie schon seit langer Zeit, aber jener Talisman hinderte ihn daran, sie zu rauben. Doch gräme dich nicht. Wir wollen dich wieder mit ihr vereinen und den bösen Dämon töten. Merke denn, ich werde jetzt meine Sklaven rufen. Du aber wähle dir einen aus, Abu Mohammed. Der wird dich auf seinem Rücken tragen und wird dir zeigen, wie du das Mädchen wiedererlangen kannst. Wisse jedoch, dass diese Sklaven zu den ungläubigen Dämonen gehören. Wenn er dich trägt, so darfst du den Namen Allahs nicht aussprechen, solange du auf seinem Rücken bist. Denn sonst wird er vor dir fliehen und du wirst hinabfallen und umkommen.
Ich höre und gehorche.
Und der Geist rief seine Sklaven und Abu Mohammed wählte sich einen aus. Dann stieg er auf den Rücken des Dämons. Der flog so hoch in den Luftraum empor, dass man die Sterne wie festgegründete Berge vor sich sah und die Engel im Himmel Gott lobpreisen hörte. In all der Zeit aber plauderte der Dämon mit Abu Mohammed und unterhielt ihn und lenkte ihn davon ab, den Namen Allahs des Erhabenen auszusprechen. Während er nun so dahinflog, erschien plötzlich eine Gestalt. Die trug ein grünes Gewand, hatte wehende Locken und ein strahlendes Antlitz und hielt einen Wurfspeer in der Hand, von dem die Funken sprühten. Und die Gestalt kam auf Abu Mohammed zu und rief:
Abu Mohammed, sprich! Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Mohammed ist der Prophet Allahs. Sage es, sonst durchbohre ich dich mit diesem Wurfspeer.
Nun war Abu Mohammeds Herz schon gebrochen, weil er es so lange unterlassen hatte, den Namen Allahs des Erhabenen auszusprechen. Und deshalb rief er:
Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Mohammed ist der Prophet Allahs.
Dadurch bohrte die Gestalt den Dämon mit dem Wurfspeer. Der Dämon schmolz und war zu Asche. Abu Mohammed aber fiel von seinem Rücken und stürzte zur Erde hinab. Und es war die See, in die er fiel, mit brandenden Wogen ringsumher. Er schwamm, doch wären seine Kräfte bald ermattet, hätte nicht ein Schiff ihn entdeckt, worin sich 5 Seeleute befanden. Als sie ihn sahen, zogen sie ihn in das Fahrzeug hinauf und begannen mit ihm in einer Sprache zu reden, die er nicht kannte. Er machte ihnen darum ein Zeichen. Sie fuhren aber weiter, bis der Tag sich neigte. Dann warfen sie ein Netz aus und fingen einen großen Fisch, und nachdem sie ihn gebraten hatten, gaben sie Abu Mohammed zu essen. Und sie segelten immer weiter, bis sie zu ihrer Heimatstadt kamen. Dort führten sie ihn zu ihrem König. Der aber verstand Arabisch. Und nachdem Abu Mohammed sein Schicksal berichtet hatte, schenkte ihm der König ein Ehrengewand und machte ihn zu einem seiner Leibwächter. Die Stadt aber, wo er regierte, hieß Hanat und lag im Lande China. Einen Monat schon weilte Abu Mohammed dort. Da kam er eines Tages an einen Fluss und setzte sich, um auszuruhen, an seinem Ufer nieder. Während er so da saß, kam plötzlich ein Reiter des Weges und hielt nicht weit von ihm entfernt sein Pferd an.
Hey, du! Bist du nicht Abu Mohammed, der Faulpelz?
Woher kennst du mich?
Fürchte dich nicht! Ich suche dich seit einem Monat! Wir kennen deine gute Tat.
Ich habe keine gute Tat begangen, nur eine schlechte.
Ich bin der Bruder der Schlange, die du gerettet hast.
Das wurde mir schon vergolten.
Es wird nie genug vergolten sein. Höre, Abu Mohammed, Du bist ganz nah bei dem Ort, wo sich das Mädchen befindet. Steig hinter mir auf mein Pferd. Ich zeige dir den Weg.
Der Reiter nahm Abu Mohammed hinter sich aufs Ross und ritt mit ihm in eine einsame Gegend. Dort hieß er ihn absteigen und wies ihm den Weg zwischen zwei Bergen hindurch. Abu Mohammed ging den Weg, bis er in die Nähe der Stadt kam. Da sah er, dass ihre Mauern aus Messing waren. Er begann, um sie herumzugehen, aber er fand kein Tor und keinen Eingang. Auf einmal aber erhob sich ein lautes Geschrei und eine große Menge von Menschen kam auf ihn zu. Es waren aber Menschen, die ihre Augen nicht im Kopf, sondern auf der Brust trugen. Und Abu Mohammed fürchtete ihren Anblick.
Fürchte dich nicht, Abu Mohammed. Uns schickt der Bruder der weißen Schlange, damit wir dir den Weg weisen. Wisse, deine Gemahlin ist mit dem Dämon in der Messingstadt.
Wie komme ich in die Messingstadt?
Sie hat kein Tor und keinen Eingang. Aber wir werden dir helfen, dass du dennoch hineingelangst.
Und die Menschen, die die Augen auf der Brust trugen, gingen mit Abu Mohammed in ein Gebirge vor der Stadt, in eine wüste Gegend. Dort gab es einen Bach, der nach kurzem Lauf unter den Felsen verschwand. Und die Menschen, die die Augen auf der Brust trugen, fällten Bäume, entrendeten sie, banden sie mit Tauen zusammen und machten so ein Floß, das nur etwas weniger breit war als jener Bach. Zuletzt schnitten sie noch zwei Bretter zu Rudern zurecht und legten sie auf beide Seiten des Floßes. Dann sprach einer von ihnen zu Abu Mohammed:
Setze dich auf dieses Floß und fahre damit in die Messingstadt.
Auf diesem Bach? Er verschwindet doch unter den Felsen.
Er fließt unter dem Berg dahin. Und wo er wieder ans Tageslicht kommt, bist du mitten in der Messingstadt.
Abu Mohammed setzte sich auf das Floß und trieb auf dem Bach dahin, bis er zu der Stelle kam, wo der Bach unter dem Felsen verschwand. Als nun das Floß dort hineinfuhr, umgab ihn plötzlich dichte Finsternis. Die Strömung aber trieb das Fahrzeug immer weiter ins Berginnere, bis zu einer Stelle, wo die Höhlung im Felsengestein enger ward. Da rieben sich die Seiten des Floßes an den Bergwänden, und Abu Mohammed streifte mit dem Kopf an der Decke entlang. Aber es gab keine Rückkehr für ihn, und die Strömung trug ihn immer weiter, und es war dort im Felsen so finster, dass er nicht wusste, ob es Nacht war oder Tag. Er meinte aber, dass er Stunden um Stunden so dahinfuhr, und die Dunkelheit machte ihn endlich so müde, dass er einschlief, trotz aller Gefahr. Und so lag er schlafend dort auf dem Floß, das mit ihm dahinfuhr. Er wusste nicht, ob lange oder kurze Zeit. Doch plötzlich wachte er auf und fand sich im Licht des Tages. Als er die Augen geöffnet hatte, glaubte er zu träumen. Das Floß lag am Ufer, von niederhängenden Zweigen festgehalten, und er blickte in einen Garten voll goldener Bäume. Die trugen Früchte aus kostbaren Edelsteinen, Rubinen, Chrysoliten, Perlen, Korallen. Auf einem goldenen Lager aber, unter einem Baldachin von Brokat, ruhte sie, um deren Willen er alle diese Abenteuer auf sich genommen hatte. Und sie war schön, wie der volle Mond in der 14. Nacht.
Mein Gebieter, wer hat dich hierher gebracht?
Oh, du Pforte des Paradieses. Es waren die Wellen, die mich zu dir getragen haben. Und der Wind hat mir Nachricht von dir gegeben.
Ich beginne wieder zu leben, da du bei mir bist.
Ich weiß erst, dass ich lebe, seit ich dich kenne.
Nachdem sie sich gegenseitig erzählt hatten, was geschehen war, berieten sie, wie Abu Mohammed sie aus der Gewalt des Feindes befreien könnte. Die Schöne wusste Rat.
Tagsüber bin ich allein. Und ich weiß nicht, wo der Dämon sein Wesen treibt. Abends aber kommt er und bittet mich, seine Frau zu werden. Ich bin unfreundlich und schelte ihn, und in seiner übergroßen Liebe erträgt er das alles und er tut mir nichts zuleide. Wenn er nun heute kommt, will ich freundlich gegen ihn sein und versuchen, ihm das Geheimnis zu entlocken, dem er seine Macht verdankt. Du aber versteck dich hinter dem Gebüsch aus Silber und höre gut zu, was er spricht.
Hörst du? Er kommt! Schnell! Schnell! Versteck dich!
Sei gegrüßt, Licht meiner Augen.
Sei gegrüßt, mächtigster aller Dämonen. Sei gegrüßt, du, auf den ich den ganzen Tag warte.
Du hast auf mich gewartet?
Ich habe meinen Sinn geändert, o Dämon. Ich sehe ein, dass ich deiner Macht nicht entrinnen kann. Und die Liebe zu dir hat begonnen, mein Herz zu erfüllen.
So willst du mir gehören?
Ich werde dir gehören.
Noch heute?
Verzeih, es kam so plötzlich über mich. Es ist mir noch ganz neu, ich muss mich erst daran gewöhnen.
Morgen?
Vielleicht morgen.
Weißt du auch, dass du heute nah daran warst, zu sterben?
Zu sterben?
Hättest du mich heute wieder gescholten, ich hätte dich getötet. Das war meine feste Absicht.
So hat die Liebe zu dir mir das Leben gerettet.
Ja, aber irgendetwas scheint mir anders zu sein als sonst. Bist du allein?
Wer soll hierher kommen über die Mauern, durch den Ring von Zaubern, den du um mich gelegt hast?
Es ist mir so, als wäre ein Mensch hier.
Was für ein merkwürdiger Gedanke schlag in dir aus dem Sinn. Komm, setz dich neben mich. Sag, wie kommt es nur, dass du so mächtig bist?
Ich bin nicht mächtiger als irgendein anderer. Aber da du mich liebst, kann ich es dir ja sagen. An diesem Ort befindet sich ein Talisman. Und wenn ich will, kann ich mit seiner Hilfe alle Einwohner dieser Stadt vernichten. Ja, ich kann die Messingtürme schmelzen lassen, die Meere trockenlegen, die Wüsten mit süßem Wasser überfluten.
Wie kannst du das alles?
Die Geister, die Ifrite, müssen mir dienstbar sein, wenn ich mich des Talismans bediene.
Und sie gehorchen nur dir?
Sie gehorchen jedem, der weiß, wie man sie ruft.
So würden sie auch mir gehorchen?
Auch dir.
Aber es genügt ja, wenn du sie zu rufen verstehst.
Es ist schön, bei dir auszuruhen.
Und der Talisman, sagst du, wäre hier?
Er befindet sich auf einer Säule. Im Hof, an der Hausmauer.
Im Hof an der Hausmauer. Wenn du das sagst, klingt es wie lauter Musik. Es klingt, als sagtest du, dass du mich liebst. Sprich weiter von dem Talisman.
Auf der Säule befindet sich das Bildnis eines Adlers. Gefallen dir diese Worte?
Sehr.
Sie heißen eigentlich: Dein Lächeln macht mich zu deinem Sklaven.
Sprich weiter von dem Talisman, Liebster.
Wenn ich mich vor den Talisman setze, eine Räucherpfanne mit glühenden Kohlen halte und etwas Moschus hineinwerfe und dann der Rauch aufsteigt, müssen die Ifrite erscheinen. Und sie tun alles, was man ihnen befiehlt.
Alles? Was man ihnen befiehlt?
Ja. Das heißt, ich bin in deiner Macht. Ich liege von Liebe gebunden zu deinen Füßen. Was hast du?
Ich möchte, dass du gebunden zu meinen Füßen liegst.
Ja, du hast es erreicht. Warum streichelst du mich nicht mehr?
Verzeih. Es war mir, als hätte ich etwas gehört. Als zöge der Rauch vom Moschus herüber.
Was befiehlst du, Herr?
Was befiehlst du, Herr?
Bindet ihn! Bindet ihn mit ewigen Fesseln, die ihn festhalten bis zum jüngsten Gericht. Uns aber, Ifrite, führt heim nach Basra.
Im Nu fanden sich Abu Mohammed und seine Frau in Basra. Und sie lebten in Reichtum, in Glück und Freuden viele Jahre, bis der zu ihnen kam, der die Freuden schweigen heißt und die Bande der Liebe zerreißt. Preis sei ihm, dem Lebendigen, der nie stirbt.
Jo. In unserem Radiomuseum hörten Sie zum Auftakt unserer Reihe Der unbekannte Günter Eich, Eichs Hörspielbearbeitung der Geschichte Abu Mohammed der Faulpelz.